Ich lese den heutigen Bibeltext, der steht im Lukasevangelium, Kapitel 23, die Verse 44 bis 49. Inzwischen war es Mittag geworden. Die Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen.
Fühlt sich ganz anders an, heute hier vorne zu stehen. Ich habe mich sehr auf diesen Gottesdienst mit euch gefreut, auf den Anfang des neuen Jahres im neuen Saal. War auch ein bisschen aufgeregt, wie wird das wohl? Und freue mich jetzt hier zu stehen und mit euch über diesen Bibeltext nachzudenken. Es geht in unseren Gottesdiensten immer noch um die Begegnung mit Jesus. Diesen verändernden Schlüsselmoment im Leben von Menschen und wie ihr Leben dann weitergeht. Ich habe schon ein paar Mal diesen traurigen, sehr intensiven und besonderen Moment mit Menschen oder Angehörigen miterlebt, als ein Mensch seinen letzten Atemzug gemacht hat und gestorben ist. Und daran kann ich mich einfach nicht gewöhnen. Es hat immer unheimlich viel mit mir gemacht, hat viel ausgelöst bei mir und ich glaube, ich habe mich jedes Mal auch nach so einem Moment verändert. Mit dem Tod eines anderen Menschen geht häufig das eigene Leben nicht mehr so weiter, wie es vorher war. Und dieser Text, den wir uns jetzt angucken, ist genau so ein Moment. Aber bevor wir über diesen besonderen Sterbefall nachdenken, möchte ich euch einen kurzen Abschnitt aus dem Alten Testament vorlesen, aus dem Buch Prediger, wo König Salomo, der als einer der weisesten Könige bezeichnet wird, die jemals gelebt haben, Folgendes sagt über den Tod. Ein guter Ruf ist besser als ein schönes Begräbnis, heißt es. Ich aber sage euch, der Todestag ist besser als der Tag der Geburt. In ein Trauerhaus zu gehen, bringt mehr Gewinn, als in ein Hochzeitshaus zu gehen. Denn auf jeden Menschen wartet der Tod. Und wer noch lebt, nehme sich das zu Herzen. Weinen ist besser als Lachen. Ein trauriges Gesicht ist ein Zeichen für reiche Lebenserfahrung. Der Narr geht am liebsten dorthin, wo es lustig zugeht. Der Weise geht lieber in ein Trauerhaus. Vielleicht findest du es komisch, prinzipiell in einem Gottesdienst zu sitzen. Oder vielleicht findest du es spätestens jetzt komisch, dass wir am Anfang eines neuen Jahres, im ersten Gottesdienst nach Weihnachten, uns mit so einem schweren Thema beschäftigen und mit so einem Text in dieses Jahr starten. Ich wünsche mir, dass die Auseinandersetzung mit diesem Text und die Auseinandersetzung mit dem Tod von Jesus Christus uns ein tieferes Verständnis und auch ein tieferes Vertrauen in den Tod des Retters Jesus Christus gibt, dessen Geburt wir erst vor 3 Wochen gefeiert haben, an Weihnachten. Und diese beiden Schlüsselmomente, Leben, Geburt und Sterben, gehören ganz dicht zusammen. Jesus ist mit der Absicht geboren, also auf diese Welt, in diese Welt gekommen, um zu sterben, um diese Welt zu retten. Und dieses Ziel hat er nicht mit seiner Geburt erreicht, sondern dieses Ziel wurde mit seinem Tod erreicht. Und Gott arbeitet häufig mit Extremen, Geburt und Sterben, Weihnachten, Karfreitag, Himmel, Hölle, verloren, gerettet, Nachfolger oder Gegner. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, sich diese beiden ganz wesentlichen Schlüsselmomente in der Bibel auch ganz dicht beieinander anzugucken. Ich lade euch ein, bewusst mit in dieses Trauerhaus, in diesen Trauermoment zu kommen, damit wir diesen intensiven Moment und auch die Fragen, die dort aufgeworfen werden, gemeinsam angucken. Lukas, der Schreiber dieses Textes, der geht in seinem Bericht von den letzten 6 Stunden des Lebens von Jesus auf unterschiedliche Augenzeugenberichte, auf unterschiedliche Reaktionen von Beobachtern dieses Momentes ein, für die diese Begegnung mit diesem Jesus, wir haben uns schon die erstmögliche Begegnung angeguckt, als Jesus noch Embryo war, das ist jetzt die letztmögliche Begegnung, bevor Jesus stirbt, für die dieser Moment zu einem Schlüsselmoment in ihrem Leben geworden ist. Und deswegen fange ich im zweiten Teil von dem Text an, den ihr abgedruckt habt. Da ist zuerst der Hauptmann, ein Centurio, ein Römer, ein Militärmensch, der sich hoch gedient hat und der wahrscheinlich mit dem Umbringen von Menschen so vertraut war, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Als Sohn Gottes hat er, wenn überhaupt, Cäsar, den Kaiser, anerkannt. Und diese politische Einstellung hat er auch mit zur Not mit Gewalt durchgesetzt und brutal durchgesetzt. Und dieser Mann ist der erste Mensch, der hier bekennt, dieser Mann war wirklich etwas Besonderes. Dieser Mann, der dort gestorben ist, war Gottes Sohn. Dieser Mann war ein Gerechter. Der Tod von Jesus lässt diesen Offizier nicht neutral. Obwohl er schon zigmal Menschen hat sterben sehen, verändert dieser Tod sein Leben. Die Liebe von Jesus durchdringt seinen Panzer der Routine. Als nächstes nennt Lukas die Menschen, die massenweise gekommen waren, um sich unterhalten zu lassen. Gaffer. Menschen, die bei dem Spektakel dabei sein wollten, wenn Verbrecher, Räuber, Aufständische, was auch immer, die brutalste Todesstrafe erlebt haben oder erleben mussten, hingerichtet wurden, die es jemals gegeben hat. Und auch mit ihnen passiert etwas. Verändert und ergriffen, tief bewegt, gehen sie zurück in die Stadt und hauen sich dabei auf die Brust als Zeichen, wir haben mit dem, was wir gedacht haben, bisher falsch gelegen. Sie sind betroffen. Und als drittes beschreibt Lukas die Menschen, die Jesus gut kannten und ihn geliebt haben, die schon lange mit ihm unterwegs waren. Seine Freunde, seine Familie, Frauen, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in den anderen Evangelien werden noch mehr aufgezählt. Sie haben auch beobachtet, was dort passiert ist und stehen da und wahrscheinlich sehen sie ihre Hoffnung verschwinden. Sie alle waren dabei. Die alle waren Augenzeugen, die durch das, was sie gesehen haben, total verändert worden sind. Warum macht das was mit ihnen? Warum löst das etwas bei ihnen aus? Lukas, der Arzt, der das geschrieben hat, schreibt weder viele Details über die Geburt, noch beschreibt er viele Details über die Hinrichtung von Jesus. Aber es ist ihm wichtig, diese Tatsache in den Fokus zu bekommen. Es ist wichtig, Jesus ist geboren und es ist wichtig, Jesus ist gestorben. Das sind historische Tatsachen. Er geht sogar so weit, an einer anderen Stelle zu sagen, Jesus ist geboren, um diesen Tod zu sterben. Und darauf haben in diesem Augenblick hier nicht nur die Menschen reagiert, darauf hat sogar die Natur reagiert. Es ist dunkel geworden, richtig finster in dem Moment. Matthäus beschreibt in seinem Evangelium, dass die Erde gebebt hat, Felsen sind zerborsten. Der Vorhang im Tempel zerreißt von oben nach unten. Und dann ruft Jesus, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und stirbt. Und das alles passiert innerhalb von 3 beziehungsweise innerhalb von 6 Stunden insgesamt, außerhalb von Jerusalem auf einem kleinen Hügel, an einer vielbereisten Straße, eigentlich als Abschreckung gedacht und geplant. Aber diese drei Stunden, die wir uns jetzt näher angucken, sind nicht irgendwelche drei Stunden. Diese drei Stunden sind die wesentlichen Stunden in dieser Weltgeschichte, die die Kraft haben, Leben verändern zu können. Damals und auch heute. Dein und mein Leben. Ich versuche euch zu erklären, warum ich davon überzeugt bin. Und lese dazu nochmal einen Text aus dem Buch Amos. Amos war ein Prophet Gottes im Alten Testament. Und der sagt 800 Jahre, bevor dieser Moment hier passiert ist. Aber der Herr, auf den ihr Nachkommen Jakobs, also die Juden, so stolz seid, hat geschworen, niemals werde ich euch diese Untaten verzeihen. Oder eure Untaten verzeihen. An jenem Tag geht die Sonne am Mittag unter und am helllichten Tag wird es finster, sagt der Herr, der mächtige Gott. Ich verwandle eure Freudenfeste in Leichenfeiern. Statt fröhliche Lieder zu singen, werdet ihr weinen und klagen. Ihr werdet euch die Köpfe kahl scheren und den Sack um die Hüften binden und so verzweifelt klagen wie beim Tod des einzigen Sohnes. Das Ende dieses Tages wird bitter und trostlos sein. Gott sagt hier durch Amos zu den Menschen, ich kann eure Sünden, ich kann eure Rebellion, ich kann euer Geschwätz, eure Taten, eure falschen Gedanken nicht einfach so vergessen. Ich muss das richten, sonst wäre ich kein gerechter Gott. Es geht nicht anders. Und der Moment, in dem das stattfindet, der wird so traurig sein, wie wenn eine Familie ihren einzigen Sohn verliert. Die Schuld der Menschen und die Heiligkeit Gottes haben, die können nicht zusammen nebeneinander existieren. Sowohl als Rettungssanitäter, was ich vorher beruflich gemacht habe, als auch jetzt als Notfallseelsorger, war ich schon mit Menschen in genau so einem Moment zusammen, nachdem sie ihr einziges Kind verloren haben. Und ich sage euch, in so einem Moment will niemand dabei sein. Den will niemand erleben, weil es einfach so schrecklich und so hilflos ist. Und diesen Moment nutzt Gott als Beispiel zu sagen, so wird es sich anfühlen, wenn ich für Gerechtigkeit sorgen werde, wenn ich das tun muss. In der damaligen Kultur sein einziges Kind zu verlieren, hat bedeutet, die Hoffnung und die Zukunft der Familie zu verlieren. Und genau das passiert hier in diesem Moment. Es wird dunkel, es wird traurig und Gott verliert seinen einzigen Sohn. Aber er verliert nicht die Hoffnung, sondern er gibt dadurch Hoffnung. Was genau ist hier passiert? Von der Finsternis wird immer dann in der Bibel berichtet, wenn es um Gottes Gerichtshandeln geht. Das ist ein typisches Zeichen dafür. Und so ist es auch hier. Gott richtet die Schuld aller Menschen zu allen Zeiten, alle Verfehlungen der ganzen Welt, indem er sie in diesem Moment auf Jesus packt. Das Ganze dauert drei Stunden, in denen sich Gott, der Vater, wegdreht. Das ist der Grund, warum Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nichts passiert. Gott dreht sich von seinem unschuldigen Sohn weg, als der für uns und durch unsere Schuld komplett zu Schuld und Sünde geworden ist und lässt ihn alleine. Wisst ihr, je tiefer eine Beziehung und je länger eine Beziehung gewesen ist und je tiefer die Liebe war, desto mehr tut es weh, wenn diese Beziehung auseinandergeht. Jesus, der Sohn und Gott, der Vater, hatten seit Ewigkeiten eine vollkommene, eine perfekte Beziehung zueinander. Aber damit Gott, der sagt, ich wäre kein gerechter Gott, wenn ich nicht Schuld irgendwie richten würde, damit Gott sich nicht ständig von jedem Menschen, von jedem von uns wegdrehen muss, packt er hier einmal alles zusammen, das volle Programm, auf Jesus und wendet sich zum ersten und zum letzten Mal von ihm ab. Er verlässt einmal Jesus stellvertretend für alle Menschen. Und Jesus ist hier einmal einsam geworden, damit wir niemals mehr alleine sein müssen. Jesus, der Schöpfer, hat in diesem Moment deine und meine Schuld durchlitten, meinen und deinen Tag des Gerichts erlebt. Und es war Gottes Zorn und sein Gericht, der diese übernatürliche Finsternis hier ausgelöst hat. Es hat sich angefühlt, wie wenn Eltern ihren einzigen Sohn, ihr einziges Kind verlieren. Hier hat sich das erfüllt und Gott sagt, lieber einmal heftig, was getan werden musste, als immer wieder mich von Menschen abwenden. Es gibt keine andere Erklärung für diese Dunkelheit. Wissenschaftler haben versucht, das zu erklären. Es kann keine Sonnenfinsternis gewesen sein. Sonnenfinsternis dauert immer nur ein paar Minuten, findet niemals bei Vollmond statt. Passafest war aber immer bei Vollmond. Es kann auch kein Sandsturm gewesen sein, der in dieser Region schon häufiger auch mal eine Dunkelheit ausgelöst hat, aber das war die falsche Jahreszeit dafür. In einer Kinderbibel steht, sogar die Sonne konnte einfach nicht mehr scheinen in dem Moment. So traurig war das. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den letzten Winter. Der war lange und dunkel und hat mit mir und mit vielen anderen, glaube ich, schon was gemacht irgendwie. Es war schön, als dann die Sonne endlich wieder rauskam. Finsternis, wie sie hier war, bei der man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sehen kann, hat wahrscheinlich noch niemand von uns erlebt. Die macht total orientierungslos. Und diese Orientierungslosigkeit macht irgendwann Angst und Panik und wahnsinnig. Und Gott vergleicht diesen Zustand der Dunkelheit, der hier eingetreten ist, mit dem Zustand von uns Menschen durch die Sünde. Das nennt er Finsternis und Orientierungslosigkeit, die dadurch entsteht. Und diese Art von Finsternis in uns Menschen, die entsteht immer dann, wenn wir uns von Gott, dem Licht der Welt, abwenden und etwas anderes zum Zentrum von unserem Leben und uns davon abhängig machen. Wenn nicht mehr, hier wendet sich das Licht ab, Gott, das Licht und die Sünde ist im Zentrum und genau das Gleiche passiert in unserem Leben, ganz natürlich. Und andere Sachen sind uns dann wichtiger. Das können unterschiedliche Sachen sein. Aber Licht ist überlebensnotwendig. Aber nichts von den Dingen, die wir häufig im Zentrum haben, weder Beziehung zu Menschen, noch Familie, noch Karriere, noch Finanzen, noch irgendwelche Träume, noch irgendwelche anderen Sachen, um die wir uns drehen, können uns wirklich Licht und Orientierung geben. Und das merken wir spätestens immer dann, wenn diese Sachen wegfallen und nicht mehr da sind. Ein Beispiel von mir. Ich möchte gerne ein guter Pastor sein. Ich möchte gerne beliebt sein. Aber wenn ich dieses Streben danach, bei anderen beliebt zu sein, höher und schwerer gewichte als die Liebe Gottes, die er mir durch Jesus zugesagt hat, dann habe ich ein echtes Problem. Wenn die nämlich ausbleibt, die Anerkennung, nach der ich mich sehne, dann wird Kritik plötzlich existenziell. Und dann werden Probleme riesig groß. Und deswegen ist es viel wichtiger, dass ich lerne, mich von der Liebe Gottes abhängig zu machen, als von der Zuwendung von anderen Menschen. Das ist das, was hier gemeint ist. Und weil Gott dieses Problem erkannt hat und unsere Tendenz erkannt hat, ist er als Licht in unsere Dunkelheit, in unsere Orientierungslosigkeit gekommen, an Weihnachten. Und vielleicht fühlt sich das für dich gerade überhaupt gar nicht so an, vielleicht kannst du auch die Notwendigkeit davon gerade gar nicht sehen. Aber Jesus ist der einzige Weg aus der Orientierungslosigkeit, in die wir ganz natürlich als Menschen immer wieder hineingeraten. Und deswegen sagt Jesus von sich, ich bin das Licht der Welt. Und deswegen musste er in diesem Moment hier diese Dunkelheit aushalten. In diesem Moment hat er auch schon alle unsere Zweifel und unseren Unglauben und unsere, ach, das kann doch irgendwie nicht stimmen, das macht doch gar keinen Sinn, alles Ablehnen und Verneinen davon, hat er auch schon mit ausgehalten damals. Und dann passiert noch etwas ganz Entscheidendes, was du vielleicht auch nicht einordnen kannst, der Vorhang im Tempel zerreißt von ganz oben nach ganz unten. was soll das? Was hat es damit auf sich? Der Tempel in Jerusalem war der Ort, wo Menschen hingegangen sind, um Gott zu begegnen. Und dieser Tempel war in unterschiedliche Abschnitte, Sektionen eingeteilt. Und der Vorhang, von dem hier in diesem Moment die Rede ist, hat das Allerheiligste, das innerste Zentrum, der Platz, wo Gott präsent war, Gottes Heiligkeit vom Rest des Tempels abgetrennt. Er hat quasi Menschen von der direkten Gegenwart Gottes getrennt. Es war damals noch viel stärker im Bewusstsein der Menschen präsent, wir sind schuldig und Gott ist heilig und das passt nicht zusammen. Und deswegen durfte nur der heiligste Mann, der hohe Priester, vom heiligsten Volk, den Juden, am heiligsten Tag des Jahres, also einmal im Jahr, in das Allerheiligste, um dort stellvertretend für das ganze Volk ein Opfer zu bringen und Gott zu versöhnen und um Vergebung der Sünden zu beten. Und das auch nur, nachdem er sich gründlich gereinigt hat, nachdem er eine wahnsinns ausführliche Prozedur der Reinigung durchlaufen hat, geopfert hat und auch noch von dem Opferblut mitgenommen hat in das Allerheiligste, um es dort zu verteilen. Also es war mehrfach abgesichert. Es ist nicht so, dass Gott keine Menschen in seiner Gegenwart haben will. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel sagt Gott immer wieder, ich liebe Menschen, ich will sie bei mir haben, sie sind meine Kinder. Aber wenn Menschen versuchen, sich auf falschem Weg Gott zu nähern, dann haben sie ein Problem. Unsere Schuld und Gottes Gerechtigkeit vertragen sich nicht und das endet tödlich, weil kein Mensch aufgrund seiner Schuld vor Gott bestehen kann. Und deswegen war dieser Vorhang ein Schutz. Seit dem Sündenfall gibt es nur einen Weg von Menschen zu Gott und das ist der Weg der Vergebung. Und deswegen war dieser Aufwand des Hohepriesters hier so notwendig und so riesig. Aber weil das Opferlamm gestorben ist, aber weil das Ritual richtig abgelaufen ist, hat es wieder für ein Jahr gereicht. Und mit dieser Anstrengung und mit dieser Unsicherheit und auch mit dieser Abhängigkeit mussten Menschen tausende von Jahren leben. Jahr für Jahr. Und an diesem Tag hier, auf Golgatha, an diesem Kreuz, als Jesus Christus, der gerechte Sohn Gottes, sein Blut freiwillig für alle Menschen geopfert hat, dort am Kreuz, wurde der Vorhang von oben nach unten zerrissen und diese Trennung und diese Abhängigkeit und diese Unsicherheit und die Anstrengung komplett beseitigt. Der Weg zu Gott ist seitdem frei für jeden, der das möchte. Es sind nicht unsere Opfer, es ist nicht unser Tun, es ist nicht mal unser Gehorsam, sondern allein dieser Versöhnungsmoment von Jesus Christus, der den Zugang zu Gott möglich macht. Und bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. An diesem Tag auf Golgatha, in diesem dunklen Moment, in dem Jesus auf den ersten Blick aussieht wie der größte Verlierer, hat Gott wie mit einem Laserpointer die Schuld der ganzen Welt und seinen Zorn gebündelt auf einen Punkt, auf das Kreuz, auf seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz, der an Weihnachten, um genau das zu tun, auf diese Welt gekommen ist, um die Schuld der ganzen Welt zu tragen und dafür zu sterben, ein einmaliges Opfer zu bringen. Und Jesus hat versprochen, noch einmal wiederzukommen, dann als Richter. Und dann wird sein Urteil nicht auf einen am Kreuz fallen, sondern auf alle Menschen, die nicht auf die Rettung durch das Kreuz vertraut haben, weil sie vielleicht, wie damals, ganz viele Menschen sagen, so ein Quatsch, das brauche ich doch alles nicht, so schlecht bin ich doch gar nicht. Außerdem verstehe ich das auch gar nicht und es ist doch unnötig. Und überhaupt, wie kann ein gerechter Gott so etwas tun? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Der Prozess von der Kreuzigung bis zum Sterben von Jesus hat sich über 6 Stunden hingezogen. In den ersten 3 Stunden von morgens 9 Uhr bis 12 Uhr war Jesus dem Spott der Leute ausgesetzt und von 12 Uhr bis 15 Uhr am Nachmittag dem Zorn Gottes, jeweils 3 Stunden. Viele Menschen kamen vorbei und haben ihn verspottet und haben gesagt, du hast doch gesagt, du wolltest uns retten. Und jetzt hängst du da und kannst nicht mal dich retten. Was ist denn das für eine Lachnummer? Du hast anderen geholfen und jetzt schaffst du es nicht? Steig doch runter, wenn du kannst. Der rechts von ihm hat gesagt, ja, und dann hilf mir runter. Du willst der König der Juden sein, so? Wisst ihr, Jesus hätte sich jederzeit retten können, wenn er gewollt hätte. Das Heer der Engel, die seine Geburt verkündet haben, war jetzt auch da. Und in jedem Moment, wenn er gesagt hätte, kommt und helft mir, wären sie da gewesen. Ein Wort hätte gereicht und alles wäre vorbei gewesen, wie der Sturm, den er gestillt hat, wie die 5000 Menschen, die er satt gemacht hat, wie die Heilungen, die er vollbracht hat. Jesus ist nicht wegen der Nägel durch seine Hände und seine Füße da hängen geblieben, sondern wegen seiner Liebe zu uns. Die hat gemacht, dass er nicht runter wollte. Und dann kamen die 3 Stunden, die wir gerade schon angeschaut haben. Gott wählt den einzig möglichen Weg, die einzige Alternative, die er gesehen hat, um nicht die ganze Menschheit zu vernichten. Er packt alles auf Jesus. Und die waren so eng, dass er eigentlich alles auf sich gepackt hat. Und nach diesen qualvollen zweiten 3 Stunden sagt Jesus noch einen Satz, bevor er stirbt. Und es ist interessant, diesen Satz fängt er wieder mit Vater an. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Es hat funktioniert. Sie sind wieder zusammen. Die Welt ist gerettet und Jesus wieder mit dem Vater versöhnt, weil der die Strafe akzeptiert hat. Es hat gereicht. Es war genug. Ein für allemal. Und er ist wieder aufgenommen. Und Jesus schreit das heraus. Im Griechischen stehen hier die Worte Mega und Phoné. Da kommt unser Megafon her. Jesus schreit das heraus, weil er will, dass es jeder hört und jeder weiß. Ich war verlassen, damit du nie mehr verlassen sein wirst, damit du dich nicht einsam fühlen musst. Und Jesus schreit und alle anderen verstummen in diesem Moment und reagieren, weil ihnen schlagartig klar wird, das ist ein besonderer Moment, ein besonderer Schlüsselmoment. Mit dem Tod eines anderen Menschen geht das eigene Leben häufig nicht mehr so weiter, wie es vorher war. Was heißt das für uns? Noch ein paar Gedanken. Wie kann das zu einer Schlüsselbegegnung für uns werden? Egal, was du bist, Centurio, Killer, Gaffer, interessiert, nachdenklich, suchend, skeptisch, gewöhnlich, Mörder, Lehrer, Student, Pastor, was auch immer. Der Weg zu Gott ist frei. Vielleicht will Jesus heute bei dir durch den Panzer deiner Routine mit seiner Liebe durchdringen. Vielleicht will Jesus dich heute von deinen Hoffnungen auf die falschen Dinge befreien und dich einladen und sagen, hey, vertrau mir. Egal, wo du startest, vertrau mir ein bisschen mehr, vertrau mir wieder neu. Jesus hat alles gehalten, was er jemals versprochen hat. Er hat versprochen, zu kommen und zu dienen. Er hat versprochen, ich werde verfolgt, ich werde verspottet, ich werde gefoltert und ich werde getötet. Alle seine Versprechen sind eingetroffen. Und unser Leben und unsere Umstände werden uns niemals geben, was wir wirklich brauchen. Es werden immer Wünsche und Sehnsüchte offen bleiben. Immer. Mehr Kinder oder weniger Kinder, mehr Geld, bessere Gesundheit, mehr Sex, tiefere Freundschaften, mehr Beziehungen, veränderte Umstände, einen Partner oder einen anderen Partner, was auch immer. Es wird immer irgendwas offen bleiben. Jesus kann und will der Weg aus dieser Orientierungslosigkeit sein, für dich und für mich. Was glaubt ihr, was seine Freunde, seine Familie, seine Verwandten, seine Nachfolger damals gedacht haben, als der gestorben ist, dem sie voll vertraut haben, der, der die Stürme gestillt hat, der, der die Kranken geheilt hat, der, der sogar Tote auferweckt hat, der, der Menschen verändert hat, Schuld vergeben hat, der, dem sie jahrelang gefolgt sind und auf den sie alle ihre Hoffnung gesetzt hatten. Teilweise hatten sie alles aufgegeben und zurückgelassen und jetzt alles verloren, eine aussichtslose Situation, in der sie waren. Ich glaube, jeder Tag auf dieser Welt und an jedem Tag auf dieser Erde passieren unglaublich und unvorstellbar schreckliche Dinge. Und Menschen erleben schreckliche Momente, Leid, Krieg, Tod, Taifun, Konflikte, Streit. Und ich möchte das nicht irgendwie leichtfertig übergehen oder irgendwie klein machen, versteht mich bitte richtig. Aber ich glaube, es gab noch nie einen dunkleren Moment in der Weltgeschichte als den, den wir uns gerade angeschaut haben. Und darin liegt die Hoffnung für die täglichen dunklen Momente in unserem Leben. Und weil Jesus da durchgegangen ist, hat er maximales Verständnis für deine und für meine Situation, egal was wir gerade erleben. Gott ist auch da in den dunkelsten und traurigsten Momenten unseres Lebens. Er verhindert sie nicht, aber er hat die Macht, sie zu verändern. Er ist da durchgegangen und aus der Dunkelheit ist 3 Tage später wieder die Hoffnung der Auferstehung und des Lichts geworden. Was gerade bei dir passiert und bei mir passiert, ist kein Zufall und auch kein Unfall. Wir wünschen uns manchmal so sehr, dass Jesus runtersteigt vom Kreuz, also sich rettet, um uns dann zu helfen. Aber das Verständnis, was wir wirklich brauchen und die Rettung, die wir wirklich brauchen, die gibt es nur, weil Jesus nicht runtergestiegen ist, sondern hängen geblieben ist am Kreuz und gestorben ist und auferstanden ist. Gott verändert eben nicht unbedingt immer unsere Umstände, benutzt aber häufig die Umstände, um uns zu verändern. Wahrscheinlich gibt es hier im Raum genügend Situationen und Schmerzen, und Probleme und Sorgen und Zweifel und Schulden und Schuld und Orientierungslosigkeit. Und die Frage ist, wollen wir damit umgehen, indem wir den Versprechen von Jesus glauben? Oder willst du weiterhin deinen Umständen erlauben, dein Leben zu bestimmen? Es gibt einfach auch diese Seite des Todes, auf der wir jetzt sind. Und Jesus ist gekommen und bietet dir an, ich bring dich da durch. Lass uns da durchgehen. Zum ewigen Leben. Weil ich da durchgegangen bin, kann ich das. Und er hat hier gelitten, damit wir eine ewige Zukunft ohne Leiden bekommen können. Und er hat hier geweint, damit er uns einmal alle Tränen abwischen kann. Salomo hat in dem ersten Text, den ich gelesen habe, gesagt, auf jeden Menschen wartet der Tod und wer noch lebt, nehme sich das zu Herzen. Ganz schön weise. Und jeder von uns hat täglich die Wahl. Das ist die Spur, auf die wir uns in diesem neuen Jahr machen wollen. Das ist die Grundlage, auf der wir versuchen wollen, unseren Glauben zu entdecken, Fragen zu stellen und uns auf die Suche nach Antworten zu machen, bei mittendrin.